Karl Radio Brei. Kurkuma, guten Abend miteinander. Heute mit Frau Zavi, eine Geschichte aus Algerien. Vom André Kaminski. Ich lese hier im Klappentext über André Kaminski. 1923 in Genf geboren, Doktor der Philosophie, Fernsehdramaturg, Autor und Reporter. Seine Vorfahren waren Polen. Nach dem Krieg ist er auf Polen, hat dort im Radio und im Fernsehen gearbeitet. 1968 ist er als Dissident ausgebürgert worden. Ein Gastjahr hat er beim israelischen Fernsehen verbracht. Dann 6 Jahre lang war er in Nord- und Äquatorialafrika. Zuerst als Reporter, Filmemacher, dann als Gründer der staatlichen Film- und Fernsehschule in Algerien. Aus dieser Zeit stammt die folgende Geschichte. Zuerst aber hören wir einen arabischen Beat. Nadima singt Tal. Komm. Komm mit auf Algerien.
بالشارع وشفتك اليوم سألت نفسي هذا ليش تعبوا على هذا الولد حلو هو والله ولا أدري يمكن بيعجبني هيجي بس والقمر الورد والعصافير ما عندهم لا ضوء ولا جمال بالنسبة إلي ليش أريد أمضي لك كل حياتي الحياة بلا والله غريب ولا راح اقول له تعال ولا راح اقول له يجي معاي ارجع للبيت وحدي افكر علي اشوفه براسي هيجي الحياه
Sie trug einen Schleier. Allah allein weiß warum. Ich werde nie erraten, was hinter ihrem Schleier vorging. Die Frauen von Algier begannen sich zu befreien. Sie wollten ihren Männern nicht mehr gehorchen, fingen an, aufrecht zu gehen mit bloßem Antlitz. Die lange Nacht war vorbei. Frau Zawi dachte anders. Sie dachte viel, nehme ich an, und sprach wenig. Nur hin und wieder machte sie eine Bemerkung, kurz und scharf. Aber jedes Mal traf sie mich. Einmal schaute sie zum Fenster hinaus und erklärte unvermittelt: Wer den Schleier ablegt, hat nichts zu verbergen. Und, fragte ich, was haben denn Sie zu verbergen? Mich, das ist alles, was ich besitze. Ihr Mann war tot. Die Fallschirmjäger waren in sein Haus eingedrungen, hatten die Wohnung durchsucht und drei Maschinengewehre gefunden. Sie nahmen ihn mit in die berüchtigte Salpêtrière, folterten ihn 5 Tage lang. Doch er schwieg. Wenn er gesprochen hätte, würde er heute noch leben. Am 6. Tag erschossen sie ihn. Sie benachrichtigten seine Familie und verscharrten den Leichnam. Jetzt ist Algerien ein unabhängiges Land. Frau Zawi ist die Witwe eines Märtyrers, eines sogenannten Shahid. Sie bekommt eine Rente, von der sie weder leben noch sterben kann. Oft erkundigte ich mich nach ihrem Mann. Sie gab nur flüchtige Antworten. Einmal ging ich gerade auf mein Ziel los und fragte: Haben Sie ihn geliebt? Ich hatte mich gewöhnt an ihn. Es gibt Männer, an die ich mich nie gewöhnt hätte. Sie haben 4 Kinder von ihm. Die Kinder habe ich vom lieben Gott. Mein Mann hat mit mir geschlafen, um sein Vergnügen zu haben. Ist das schlecht? Gott wird ihn beurteilen. Ihr ältester Sohn hieß Mohammed. Sie zitterte um ihn, Tag und Nacht. Betete, dass etwas werde aus ihm. Ein Lehrer oder Apotheker. Einmal kam sie zu spät zur Arbeit. Sie hatte ein blaues Auge, Blut unterlaufen und geschwollen. Was ist passiert, wollte ich wissen. Wer hat sie geschlagen? Mein Sohn Mohammed, er kann sich nicht beherrschen. Er ist noch ein Kind, Frau Zawi. Er muss sich beherrschen. Er ist ein Mann. Männer machen, was sie wollen. Ist das gut? Gott wird ihn beurteilen. Ich bin seine Mutter. Und dann erzählte sie, der Postbote hatte geläutet, er brachte ein Paket. Sie lief zur Türe, ohne den Schleier umzubinden. Da schlug Mohammed sie ins Gesicht, dass sie gegen die Wand stürzte. Meine Mutter ist keine Hure, zischte der Junge. Verhülle dich, wenn du aufsperrst. Hanka, meine Frau, hatte mit halbem Ohr zugehört. Jetzt schaute sie auf von ihrem Buch und sagte: Wenn mich mein Sohn ins Gesicht schlüge, würde ich ihn umbringen. Du hast keinen Sohn, erwiderte Frau Zawi. Du weißt nicht, wovon du redest. Sie ahnte nicht, dass Hanka ein Kind erwartete. Oder vielleicht ahnte sie es, denn sie hatte einen 6. Sinn. Frau Zawi fürchtete Gott. Fürchten ist nicht das richtige Wort, denn sie fürchtete niemand. Sie glaubte einfach an die Gesetze des Islam, die sie befolgte nach dem Geist und dem Buchstaben. Ker Sabi pflegte bei uns zu essen, weil wir Freunde waren und weil es bei uns verbotene Sachen gab, Schweinefleisch und Schinken, Wein und Wodka. Er hatte in Berlin seine Studien absolviert und die letzten Hemmungen verloren. Er trug einen Schnurrbart, der bis zum Kinn hinunterhing. Er spähte mit kurzsichtig blitzenden Äuglein durch seine Gläser und sah aus wie ein bebrilltes Walross. Er verpasste keine Gelegenheit, Gott zu lästern, besonders in Anwesenheit von Frau Zawi. Nie hätte sie gewagt, ihm offen zu widersprechen, denn er war schließlich ein Mann, ein Gebildeter, und dazu stammte er aus Tlemcen, einer heiligen Stadt im Westen des Landes. Vielleicht meinte er es gar nicht so bös. Vielleicht wollte er sie nur prüfen und feststellen, wie treu sie zu ihrem Glauben hielt. Andererseits konnte sie sehen, jeden Tag und mit eigenen Augen, dass er mutwillig die Vorschriften verletzte. Als würdige Tochter des Propheten musste sie aufstehen gegen die Sünde. Als Frau hingegen hatte sie ihm zu gehorchen. Sie löste den Knoten auf ihre eigene Weise. Hartnäckig deckte sie den Tisch nur für zwei Personen, für Hanka und mich. Denn wir durften essen, was wir wollten, trinken, was uns Spaß machte. Für Frau Zauvi waren wir Heiden, gute Heiden, wie sie immer wieder zu unterstreichen pflegte, aber Heiden. Sie schloss uns in ihre Gebete ein und war überzeugt, dass wir am Ende doch noch den richtigen Weg einschlagen würden. Auch für Kersabi betete sie, denn er half ihr, wo er nur konnte. Er war freundlich zu ihr und hatte überhaupt ein gutes Herz. Nur mit der Religion stand er auf Kriegsfuß. Jeden Tag sprach sie mit dem Allmächtigen und leistete Fürbitte für den Sünder, dem sie insgeheim die ewige Seligkeit wünschte. Aber sie lehnte es ab, ihm verbotene Speisen vorzusetzen. Nicht, dass sie es ausgesprochen hätte, doch sie tat es einfach nicht. Dafür deckte sie für ihn, wenn sie den Couscous servierte oder Spezialitäten aus Tlemcen, Huhn auf kandierten Zitronen, Bastilla mit gehackten Turteltauben oder zart gebratenen Meschwi. Dann stellte sie ihm sogar besonders feines Geschirr hin, damit er sich ergötze an den Köstlichkeiten der traditionellen Küche und zurückkehrte zum wahren Glauben seiner Vorfahren. Aber Kersabi war ein undankbarer Gast. Er vergalt ihr Aufmerksamkeit mit frechen Reden. Ein Festessen ohne einen Trunk, sagt er, ist wie eine Frau ohne Brüste. Warum bekomme ich nichts zu trinken? Frau Zauvi stellte sich dumm und brachte Mineralwasser auf den Tisch. Doch Kersabi soff unbekümmert aus unserer Flasche, wobei er listig zuzwinkerte. Was fürchtest du eigentlich, Gott? Du bist doch sonst nicht furchtsam. Ich bete zu ihm, weil er im Himmel ist. Der ist weit weg von hier, erwiderte Kersabi. Eben darum. Er ist weniger gefährlich als eure Götzen, die auf Erden regieren und euch blöd machen mit ihrem Geschwätz. Mag sein, aber warum fürchtest du deinen Sohn Mohammed? Der ist nicht im Himmel, sondern in deiner Wohnung und verprügelt dich, wenn er Lust hat. Das ist nicht das Gleiche. Mein Sohn Mohammed ist Fleisch von meinem Fleische. Ich fürchte ihn nicht, aber ich liebe ihn, wie mich selbst. Liebt ihr eure Götzen? Es war nicht einfach, mit ihr zu streiten, weil sie versöhnlich war und von heiterer Gemütsart. Und was sie sagte, hatte Sinn, einen merkwürdigen Sinn, der einer fremden Logik entsprang, einer anderen Mathematik, die uns unzugänglich schien. Wir hörten nie auf, für unser Denksystem zu werben. Wir meinten in unserer Überheblichkeit, sie würde glücklicher werden, wenn sie nach unserer Arithmetik rechnete. Meine Mutter zum Beispiel. Meine Mutter ist überzeugt, dass 2 mal 2 4 ist. Sie ist bereit, dafür zu leiden, zu missionieren für die Wahrheit des kleinen 1x1. Sie war nach Algerien gekommen, um uns einen Besuch abzustatten. Kaum war sie da, hatte sie sich in den Kopf gesetzt, Frau Zauvi für ihre Grundsätze zu gewinnen, für den Fortschritt und die Emanzipation des Menschen. Eine moderne Frau wollte sie machen aus unserer Haushälterin. Einen würdigen Bürger des 20. Jahrhunderts. Das Kräfteverhältnis betrug nun 4:1. Hanka, meine Mutter, Kersabi und ich. Gegen eine arme Witwe, die weder lesen konnte noch schreiben. Eines Abends saßen wir auf der Terrasse und blickten übers weite Meer hinaus. Da fragte Frau Zauvi meine Mutter, «Warum willst du, dass ich so denke wie du?» Sie sind ihr ganzes Leben lang gedemütigt worden. Ich möchte, dass sie endlich besser leben. Habe ich schlecht gelebt? Man hat sie behandelt wie einen Hund. Das muss sich ändern. Wann? Morgen. Wenn sie endlich lernen, sich zu wehren. Morgen? Erwiderte Frau Zauvi mit einem verächtlichen Lächeln. Bei uns sagt man, dass morgen schlechter ist als heute. Bei uns sagt man, kommt Zeit, kommt Rat. Das bedeutet, dass man vorwärts schauen soll und nicht zurück. Ich weiß nur eins, Madame, und zwar, dass ich morgen älter bin als heute und übermorgen kommt der Tod. Wir redeten aneinander vorbei. zwei verschiedene Sprachen. Unsere Argumente waren zwar vernünftig, aber Frau Zawi überzeugten sie nicht. Seit Kindesbeinen lernen wir, jedes Ereignis auf seine Ursache zurückzuführen, nach dem Warum zu fragen. Wir verwenden das Allerheilswörtchen «weil» und meinen damit, das Leben zu durchschauen. Es regnet, weil Wolken am Himmel hängen. Das Wasser siedet, weil es erhitzt wurde. Dieser Mensch ist glücklich, weil er genug zu essen hat. «Woher weißt du das?», gab sie zurück. Hungrige Leute können glücklicher sein als satte. Und wenn sich jemand überfrisst, hat er Bauchschmerzen und muss sich ins Bett legen. Lasst mich doch in Ruhe mit eurem ewigen Weil. Frau Zawi anerkannte keine Ursächlichkeiten. Umgekehrt, sie wurde reizbar, manchmal sogar böse, wenn wir versuchten, die Welt zu erklären. Gottes Welt ist so, wie sie ist, und daran gibt es nichts zu deuteln. Einmal kam Kersabi und wollte sie aufs Glatteis führen. Glaubst du, ich komme ins Paradies? In die Hölle kommst du, und zwar je schneller, desto besser. Das kannst du doch nicht ernst meinen. Doch, sagte Frau Zawi mit einem unmerklichen Lächeln, weil du ein Unhold bist, weil du die Gesetze missachtest und die Religion verhöhnst. Weil ich ein Unhold bin, behauptest du, weil ich die Gesetze missachte? Weil ich die Religion verhöhne? Du bist auch nicht besser als wir. Jedes zweite Wort heißt bei dir «weil». Frau Zawi runzelte die Stirn und suchte nach einer Antwort. Der Schnurrbart hatte sie aus dem Gleichgewicht gebracht. Sein Argument war nicht zu widerlegen. Darum kicherte sie in sich hinein und erwiderte, «Mein «weil» ist gut und deines ist schlecht». Wie willst du das denn beweisen? Weil ich zu Gott bete und du zu den Götzen, die uns herumkommandieren und uns behandeln wie Dreck unter der Sohle, das ist ein Unterschied. Die theologischen Streitgespräche zwischen Kersabi und Frau Zawi waren endlos. Sie glichen einem Fortsetzungsroman, der immer dann abgebrochen wird, wenn sich eine Lösung abzeichnet. Diesmal verkündete der Schnurrbart, er komme so oder so in den Himmel. Wenn das wahr ist, backe ich dir einen Kuchen. Es ist wahr, und du backst mir einen Kuchen mit Rum und mit Schlagsahne. Mit Schlagsahne ja, aber ohne Rum. Und jetzt erkläre mir, warum du so oder so in den Himmel kommst. Weil ich in Tlemcen geboren bin. Tlemcen ist eine heilige Stadt, also bin ich ein Heiliger. Ich kenne eine Hure, sie heißt Laila und wohnt in meinem Haus. Die kommt auch aus Tlemcen und ist bestimmt keine Heilige. Ich bin keine Hure und heiße nicht Laila. Wenn ich spüre, dass der Tod kommt, setze ich mich in ein Flugzeug und fliege nach Mekka. Dort wasche ich alle Sünden von der Seele und werde ein Hadsch. Du wirst niemals ein Hadsch. Ich werde ein Hadsch und jeder Hadsch kommt in den Himmel. Dein Flugzeug stürzt ab, bevor du in Mekka landest. Du sollst nicht wahrsagen, heißt es in der Schrift. Und trotzdem stürzt es ab, denn Allah kann nicht zulassen, dass ihm ein Ungläubiger den Himmel verschmutzt. Kurz darauf begann der Fastenmonat. Die frommen Moslem hungerten. 4 Wochen lang. Von der Morgendämmerung bis zum Aufgehen des ersten Sterns. Frau Zawi befolgte alle Vorschriften und biss tapfer die Zähne aufeinander, wenn sie uns die Mahlzeiten vorbereiten musste. Nur eines war ihr unerträglich, dass Schnurrbart mittafelte, unverfroren, als hätte er nie etwas gehört vom heiligen Monat Ramadan. Eines Tages trat meine Mutter ins Studierzimmer und teilte mir flüsternd mit, sie habe eine bedenkliche Beobachtung gemacht. Frau Zawi schneide sich die Fingernägel und verbrenne sie. Ich habe schon Schlimmeres gehört. Die Asche ihrer Fingernägel mischt sie ins Mehl. Das glaube ich nicht. Ins Mehl mischt sie die Asche und macht daraus Kuchen. Für wen? Für Kersabi, soviel ich weiß, um ihn zu bekehren. Das ist nicht besonders appetitlich. Nicht besonders appetitlich? Ekelhaft ist das. Man muss ihr das verbieten. Sie kann doch nicht ihre Perversitäten an uns ausprobieren. Hanka führte ein ernsthaftes Gespräch mit ihr. Frau Zawi musste sich verpflichten, keine Zauberkünste mehr zu treiben. Sie verpflichtete sich. Dann wurde sie einsilbig. Die gute Stimmung im Haus war zum Teufel. Doch die erste Runde hatten wir gewonnen. Nicht wir persönlich, aber unsere Sache, der gesunde Menschenverstand, der Fortschritt, das wissenschaftliche Weltbild und so weiter. Dass wir etwas eingebüßt hatten, merkten wir erst später. Vorläufig waren wir stolz auf unseren Erfolg. Kiersabi war vielleicht etwas nachdenklich, sagte jedoch nicht warum. Die ganze Angelegenheit war natürlich grotesk. Wir glaubten nicht an Zauberei oder behaupteten es wenigstens. Wir waren überzeugt, dass nur natürliche Kräfte unser Dasein bestimmen. Zugegeben, man kann jemanden beeinflussen oder bekehren oder von seinem Weg abbringen, aber nicht durch das Verbrennen von Fingernägeln. Das wäre ja Hexerei, gewöhnlicher Animismus. Diese Frau stellte sich vor, dass sie mit der Asche ihrer Fingernägel einen Teil ihrer Person in den Kuchenteig mischte, ein Fragment ihrer Seele. Das war prähistorischer Unsinn, heidnischer Aberglauben. Daran gab es überhaupt keinen Zweifel. Wovor also hatten wir Angst? Woher kam unser panisches Missbehagen? Fürchteten wir, in den Bannkreis dieser Hexe zu geraten? Ihren Kunststücken zum Opfer zu fallen? Das war doch lächerlich. Ein Widerspruch in sich. Man glaubt an die Wissenschaft oder an Wunder. Ich glaubte an die Wissenschaft. Sogar in Aufuß, wo ich 5 Jahre vorher gewesen war, ließ ich mich nicht ins Boxhorn jagen. Das liegt im östlichen Tafilalet. Und ich war dort zu einer Zeit, als der Anblick einer Uhr die Eingeborenen in Todesangst versetzte. Eine biblische Dürre suchte damals jene Landstriche heim. Ich drehte einen Film über die Trockenheit, über die Leute von Aufuß, die mit allen Mitteln versuchten, den Regen herbeizulocken. Ein runzliges Weib schlug vor, das große Tauziehen zu veranstalten. Die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen. Der Kampf ging los, wurde immer heftiger und plötzlich, auf ein verabredetes Zeichen, ließen die Männer das Seil fahren, die Weiber stürzten zu Boden, stießen wilde Jauchzer aus, warfen die Beine in die Luft und entblößten ihr Geschlecht. Nun taten es die Männer ebenso, begannen zu onanieren, alle zusammen und sangen eine inbrünstige Litanei dazu. Der Samen fiel auf die vertrocknete Erde, um sie fruchtbar zu machen. Danach zogen sie an den Ostrand der Oase, um zu beten. Sie fielen auf die Knie und begannen Allah zu beschwören, Wolken zu schicken, Regen, der sie retten würde vor der Dürre und dem Verdursten. Das Unglaubliche trat ein. Ich sage unglaublich, weil ich nicht daran glaubte. Am Horizont zeigte sich eine Wolke. Ich wusste, dass ich halluzinierte. Ich befahl dem Kameramann, den ganzen Vorgang zu fotografieren. 10 Minuten lang wurde meine Überzeugung auf die Probe gestellt. Aber ich konnte doch nicht annehmen, dass sich die Materie hypnotisieren lasse, dass man mit dem Willen Berge versetzte, dass man die Naturgesetze einfach aufhob, als seien sie nur vorübergehend gültig. Die Wolke näherte sich schwarz und bedrohlich. Ein paar hundert Menschen hielten den Atem an, bis plötzlich ein Schrei des Entsetzens die Stille durchfuhr. Jetzt könnt ihr euch selber mal vorstellen, was sind das für Wolken gewesen? Man hört nochmal Musik aus Afrika.
babo nya Fatima ta uyoyoy menino Fatima ta que el amor contempla babo que la flor contempla babo yo. Yabokimanda, que el amor contempla bo. Yabokimanda, yabokimanda, que la flor contempla bo. Ay, yabokimanda, yabokimanda, que el amor contempla bo. Yabokimanda, yabokimanda, que la flor contempla bo.
Cantiga qui beau ici, facile panneau ma messe. Le facile panneau mingueres. Panon hier mon fémias. Et pas tout de mingueres du monde.
Das ist immer noch Kurkuma auf 88,1 MHz. Wir lesen eine Geschichte aus Algerien. Der Titel ist «Frau Zawi». Die Wolke näherte sich, schwarz und bedrohlich. Ein paar hundert Menschen hielten den Atem an, bis plötzlich ein Schrei des Entsetzens die Stille durchfuhr. Ich atmete erleichtert auf. Die Wolke brachte keinen Regen, sondern das äußerste Unheil, das eine Oase heimsuchen kann. Heuschrecken. Millionen Heuschrecken. Mein wissenschaftliches Weltbild.